ARD Sounds.
Autsch. Das hat ganz schön geklatscht. So ein Bauchplatscher vom Dreier fühlt sich aber auch immer so ein bisschen an, als hätte einem das Wasser ein riesiges, nasses High-Five verpasst. Aber keine Sorge, vom Sprungbrett springen kann man lernen. Mit ein bisschen Mut und der richtigen Technik. Und wie genau das geht, das erfahrt ihr gleich hier bei Mikado.
NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Einfach vom Beckenrand ins Wasser hüpfen, das ist für unsere Gäste total langweilig. Sie lieben den Sprung aus luftiger Höhe. Diesmal haben wir Sophia, Nikolai und Gesa vom Arbeiterwassersportverein in Hamburg bei uns im Mikado-Studio. Und wir sprechen heute über das Kunstspringen. Hallo ihr drei.
Hallo. Hallo.
Stellt euch doch mal ganz fix vor, wie heißt ihr und was ist euer Lieblingssprung ins Wasser?
Ich heiße Nikolai. Und bin 12 Jahre alt und mein Lieblingssprung ist der anderthalb vorwärts gehechtet von 3.
Ich bin Gesa, ich bin die Trainerin, ich bin 54 Jahre alt. Mein Lieblingssprung ist, ich würde sagen, Kopfsprung rückwärts gestreckt mit einer halben Schraube. 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter ist dann egal.
Ich bin die Sophia, bin 10 Jahre alt und mein Lieblingssprung ist Vorwärts-Kopfsprung gehechtet vom Einer.
Und ich bin Anniko, eure Mikado-Moderatorin. Und also ich schwimme ganz gern, habe aber auch ganz schön Respekt vor der Höhe. Ob man das als Kunstspringer irgendwann überwinden kann, das und noch viel mehr erfahrt ihr heute. Wir nehmen Anlauf und tauchen in diese Podcast-Folge ein. Das Mikado-Studio, das wird heute zur Schwimmhalle, denn es geht ums Kunstspringen. Erstmal muss ich natürlich wissen, was ist ein Kunstspringen überhaupt? Könnt ihr mir das mal erklären, Nikolai?
Ja, das Kunstspringen, da springen wir halt vom Einer und Dreier und dann halt mit Saltos und Schrauben, ja.
Okay, wie habt ihr denn davon überhaupt erfahren? Wie ist denn das euer Hobby geworden? Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlicher.
Also ich habe früher auf YouTube das halt mal geschaut, wie so Leute ins Wasser springen mit so Tricks. Und dann wollte ich es auch mal ausprobieren. Und ja, jetzt mache ich es halt.
Und wann hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren?
Mit 6 Jahren, glaube ich. Ja.
Mit 6 Jahren. Und du, Sophia, wann hast du angefangen?
Ich glaube mit 7 oder 8 Jahren.
Ja. Ich glaube, du warst jünger.
Wirklich,
ja. Du hast ja, ich glaube, 1 oder 2 Jahre nach deinem Bruder angefangen. Kann das sein? Da musst du ja noch ziemlich klein gewesen sein.
Ja, ziemlich früh angefangen, Wahnsinn. Gesa, du bist die Trainerin. Ja. Wann hast denn du angefangen? Auch als Kind?
Ach, ich wollte immer gern als Kind springen, aber es gab keinen Verein hier in Hamburg. Und dann war ich immer privat in der Schwimmhalle und guckst du, machst du. Habe ich mir Sachen abgeguckt, natürlich mit falscher Technik. Und ja, sehr viel später hat es sich dann ergeben, dass wir irgendwie doch hier das Wasserspringen so ein bisschen in die Gänge kriegen und ja, wir arbeiten immer noch an der Korrektur der Technik, aber es wird und also ich habe inzwischen sehr gutes Auge dafür, ich kann auch sehr gut korrigieren, ich kann natürlich nicht die ganz schweren Sprünge, weil ich es als Kind nie leistungsmäßig betrieben habe, aber es wird und ja, wir kriegen das so langsam hier auf die Beine.
Würdest du denn sagen, es ist schwieriger, wenn man als Erwachsener anfängt, als wenn man ein Kind ist?
Ja, auf jeden Fall.
Weil man hat dann mehr Angst oder woran liegt das, meinst du?
Muss nicht sein, dass man mehr Angst hat. Das ist ja auch so ein bisschen typbedingt. Aber es ist einfach, man ist nicht mehr ganz so fit vielleicht, nicht mehr ganz so beweglich. Das ist auch ein Punkt. Und man muss das auch ja erstmal wieder neu verdrahten im Gehirn. Also, aber es ist machbar. Es ist absolut machbar. Wir haben einige Erwachsene auch und die machen auch tolle Fortschritte. Also geht alles.
Von welcher Höhe springt man denn eigentlich? Also wie viele verschiedene Höhen gibt es? Könnt ihr mir das mal erklären?
Den 1-Meter-Turm, den 3-Meter-Turm und den 5-Meter-Turm und den 7,5-Meter-Turm und den 10-Meter-Turm.
Von 1 Meter und 3 Meter ist das Kunstspringen. Da springen wir vom Brett. Brauchen da auch spezielle Bretter, wettkampftaugliche Maxiflex-Bretter. Also es geht nicht jedes Brett, sondern nur dieses spezielle. Dann gibt es halt Turm, das ist von der Plattform, die ist starr. Da haben wir 5 Meter, 7,5 Meter, 10 Meter. Und der Oberbegriff dazu ist Wasserspringen. Das meint alles.
Okay, 7,5 Meter, 10 Meter, das klingt wahnsinnig hoch für mich jetzt als Laie. Mit meiner Höhenangst bin ich da jetzt wahrscheinlich nicht so gut dabei, oder? Habt ihr manchmal so ein bisschen Angst, wenn ihr runterspringt in die Tiefe?
Ja, schon.
Und was genau macht dir denn Angst? Ist es so die Höhe, ob du da jetzt gut reinkommst ins Wasser, oder?
Ja, man muss halt schon ziemlich genau gerade halt so reinkommen.
Wie oft trainierst du denn, damit du gerade reinkommst ins Wasser?
Also, ich trainiere eigentlich nicht vom 7,5er und 5er und 10er. Ich trainiere halt nur von den Brettern. Also ich bin irgendwann einfach mal runtergesprungen.
Und wie oft trainierst du in der Woche?
3-mal.
Du auch, Nikolai?
Ja, genau.
Macht ihr nur Training im Wasser oder gibt es auch mal so Trockenübungen? Weil ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Sprung lernt. Springt man dann direkt auch in die Tiefe oder macht ihr dann erstmal so ein bisschen am Beckenrand eine Übung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also am Mittwoch haben wir so ein Trockentraining in einer Halle. Dort bauen wir dann immer Trampoline auf. Und dort bereiten wir halt die schwierigen Sprünge vor und machen so Vorübungen, dass wir die dann im Wasser halt halbwegs können.
Ja, also was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Trockentraining wirklich wichtig ist. Wasser ist das eine, aber an Land kann man halt viel mehr Wiederholungen machen. Man kann auch in Ruhe die Technik üben. Und was auch wichtig ist, dass man die richtigen Abläufe automatisiert. Und das macht man, indem man ganz viele Wiederholungen macht. Natürlich auch im Wasser. Also man macht Sprünge 1000 Mal, bis die einigermaßen so, bis man eine Idee davon hat. Aber diese vielen Wiederholungen lassen sich eben trocken auf dem Trampolin viel schneller abarbeiten, sag ich mal. Und man kann direkt daneben stehen und immer gleich korrigieren. Und dann nochmal machen, bis das sitzt. Und dann macht man ganz viele Wiederholungen, bis das automatisiert ist und man darüber nicht mehr nachdenken muss, weil das Springen so komplex ist. Man muss an so vieles gleichzeitig denken. Ich meine, so ein Sprung dauert, ich glaube, 1,8 Sekunden. Das sind keine 2 Sekunden, wo man all das abgearbeitet haben muss. Und deswegen kann man nicht an alles immer denken. Deswegen zerlegt man das in kleine Häppchen, die man nacheinander erarbeitet und dann alles zusammenfügt. Aber man achtet darauf, dass möglichst viel dann automatisiert ist, dass man da nicht mehr dran denken muss während des Sprungs. Und natürlich ist das Trockentraining auch dafür da, dass man ganz viel Kraft macht. Also das ist vielleicht deshalb auch nicht ganz so beliebt, weil man wirklich da hartes Krafttraining macht. Aber ohne die wirklich gute Muskulatur ist es auch gefährlich, das Springen, weil man sich schon verletzen kann, wenn die Muskulatur nicht ausreicht. Und deswegen wird sich da auch ordentlich gequält.
Und was habt ihr lieber, Wasser- oder Trockentraining? Sophia?
Ich glaube eher Wassertraining, weil man halt dann, wenn man es auf dem Trampolin gut gemacht hat, kann man es auch gut, also besser umsetzen halt.
Geht es dir genauso, Nikolai?
Ja, genau. Also der Sport ist ja auch im Wasser, also das ist ja der Hauptsport und dann macht mir das auch mehr Spaß im Wasser.
Und so ein Wassertraining vom Arbeiter-Wassersportverein hat sich unsere Mikado-Reporterin Fatma Shahin in einer Schwimmhalle in Hamburg-Wandsbek angeschaut. Und so viel sei schon mal verraten, da spritzt ganz schön viel Wasser.
Versuch mal gehockt gleich. Hochspringen, hocken, zack.
Trainerin Gesa Kirschbaum steht am Beckenrand und ruft Sophia ihren nächsten Sprung zu. Sophia läuft zur Brettspitze. Sie springt ab und zieht ihre Beine an die Brust. Mit ihren Händen hält sie sich an ihren Schienbeinen fest. Mit ihrem Blick schaut sie ins Wasser. Sie löst ihre Arme. Es sieht fast so aus, als würde sie kopfüber in der Luft hocken. Dann macht sie sich lang. Mit den Armen voran taucht sie ins Wasser.
Anlauf super, Absprung super, auch schön hoch. Winkel hat gestimmt, aber die Beine sind ganz locker. Guck mal bitte beim Tauchen.
Vom Wasser aus schaut sich Sophia ihren Sprung auf dem Tablet an. Jeder Sprung wird vom Beckenrand aufgezeichnet. So kann sich jeder seinen eigenen Sprung nochmal anschauen. Sophia steigt aus dem Wasser.
Ich versuche dann alles gleich zu machen, bis auf halt die Beine zu strecken.
Und schon reiht sie sich wieder an. Nacheinander springen die Kunstspringer vom Einer- und vom Dreierbrett. Kinder, Jugendliche und Erwachsene trainieren hier als Gruppe zusammen. Während Sophia in der Reihe wartet, steht ihr Bruder Nikolai auf dem Sprungbrett. Erst dreht er an einem schwarzen Rad, das am Brett befestigt ist, und springt. Nachdem Nikolai aus dem Wasser steigt, erklärt er, wofür das Rad ist.
Das ist, um halt die Bretthärte einzustellen. Also wenn du das Rad nach hinten drehst, dann wird das Brett weicher. Und wenn du es nach vorne drehst, dann wird es halt härter.
So kann jeder das Sprungbrett passend zu seinem Sprung und Körpergewicht einstellen. Das ist wichtig für die Rückfederung. Beim Wassertraining nimmt sich jeder Springer einen Sprung vor, den er trainiert. Nikolais Sprung?
Ich versuche heute den anderthalb rückwärts zu machen. Also das ist halt, dann springst du rückwärts ab und machst dann halt anderthalb Saltos.
Während Nikolai seine Saltos übt, probiert sich Luzi an einfacheren Sprüngen. Denn sie macht heute ein Probetraining. Sie steht an der Spitze des Dreierbretts, springt mit Schwung hoch. Ihre Arme sind an ihrem Körper. Gestreckt und mit beiden Füßen voran taucht sie ins Wasser. Ja. Luzi stellt sich wieder an.
Wenn man oben steht, dann hat man schon als erstes Angst, aber dann schafft man es auch. Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei.
Luzis sechsjährige Schwester trainiert seit einem Monat mit den Kunstspringern. Deshalb wollte sie es auch mal ausprobieren. Die beiden üben weiter.
Super, nochmal. Jetzt mutiger, ne? Jawohl. Traut ihr euch auch rückwärts? Mal rückwärts Fußsprung von oben. Traut ihr euch das? Machen wir erst von hier. Kommt mal her.
Gesa Kirschbaum zeigt zum Beckenrand. Für Luzi klingt der Rückwärtsfußsprung
schlimm.
Aber auch diesen Sprung meistert Luzi und übt weiter neue Sprünge. Nach einer Stunde ist das Probetraining für Luzi zu Ende.
Es war sehr schön und ich habe auch viele Tricks gelernt. Und das nächste Mal möchte ich wiederkommen.
Für den Rest der Gruppe geht das Training noch weiter. Auch Trainerin Gesa Kirschbaum reiht sich hinter die anderen.
Ich muss auch mal trainieren, ich springe auch noch Wettkämpfe. Also ab und zu muss ich auch mal ein bisschen ins Wasser.
Ihr hört Mikado, diesmal der Kunstspringen-Podcast für Kinder vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Anniko und ich spreche heute mit Sophia, Nikolai und Gesa über ihren Lieblingssport. Worauf muss ich denn beim Springen besonders achten? Also ich habe jetzt im Beitrag schon gehört, Körperspannung, Sprungtechnik. Was ist denn so das Allerwichtigste, Sophia?
Also man muss halt darauf achten, dass man ganz fest ist. Die Arme schön hinter den Ohren hat und halt gut eintaucht.
Die Arme hinter den Ohren heißt, kannst du das mal vormachen?
Halt so.
Also du nimmst jetzt den einen Arm nach oben,
ja, halt so.
Wie so eine Spitze über den Kopf. Okay, also wie so einen klassischen Körper nach vorne.
Ja.
Und bei der Sprungtechnik, gibt es da was Wichtiges zu beachten, Nikolai?
Also du musst halt in der Luft die ganze Zeit Spannung haben und halt auch die Füße lang machen.
Dann braucht man natürlich Kraft. Also wir machen viel Krafttraining. Man braucht die Körperspannung, aber für die Körperspannung braucht man Kraft.
Okay.
Es ist ganz großer Anteil Kopf einfach dabei. Also wenn man zum Beispiel müde ist oder unkonzentriert, dann wird das Training nicht so gut laufen. Ich würde mal sagen, 70% sind Kopf, obwohl man eben auch das andere alles braucht. Man muss sehr gut gedehnt sein. Flexibilität ist wichtig, die Orientierung ist wichtig, deswegen üben wir von Anfang an, die Augen offen zu lassen und das muss ja auch, wenn die Sprünge schneller sind, also wenn man Saltodrehungen macht zum Beispiel oder Schraubendrehungen, dann müssen die Augen offen sein, damit man es sieht. Das muss aber auch vom Gehirn erstmal verarbeitet werden, was man da sieht und das braucht auch eine Weile und das sind alles Komponenten, das gehört alles zusammen und dann kommt halt noch der Mut, dass man sich überwindet, auch Sachen zu tun, vor denen man wirklich dolle Angst hat. Und dieses Gesamtpaket macht den Sport so spannend, finde ich. Und deshalb ist das für Kinder auch so toll, weil die da großartig dran wachsen können. Und wenn die dann wieder was Neues gelernt haben, dann gehen die 10 Zentimeter größer aus der Halle und nehmen dieses Selbstbewusstsein halt auch mit in ihr übriges Leben. So. Und deswegen, finde ich, ist das so ein toller Sport.
Und es gibt auch ganz viele verschiedene Sprünge beim Kunstspringen, die alle ganz verschiedene Namen haben und auch so ein bisschen lustig klingen, muss ich ja sagen. Ich nenne euch mal welche und vielleicht könnt ihr mir mal erklären, was da so passiert. Der Auerbacher. Was ist der Auerbacher?
Also beim Auerbach-Kopfsprung oder Salto, da steht man vorwärts auf dem Brett oder mit Anlauf und springt dann ab und dreht aber rückwärts.
Wow. Wie schwierig ist das auf einer Skala von 1 bis 10 für dich, wenn 10 so total krass ist und 1 easygoing?
5.
Okay, also ist schon machbar.
Ja, ist machbar.
Dann verratet mir doch mal, was ist denn der Delfin? Was passiert denn da?
Also da stehst du rückwärts am Brett und drehst aber vorwärts. Also du springst nach hinten, aber drehst trotzdem vorwärts.
Und wir haben ja eben schon von der Schraube gehört. Was bedeutet das denn überhaupt? Wie sieht die denn aus?
Also da dreht man halt in eine Richtung, aber man springt halt vorwärts oder rückwärts ab und macht dabei vielleicht eine Vorwärtsseite oder so.
Ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen Bretter erwähnt. Wir haben auch im Beitrag schon verschiedene Bretter, die man einstellen kann, gehört. Gesa, was macht denn so ein richtig gutes Brett aus?
Ja, das muss besonders flexibel sein und ordentlich Rebound haben, also dass es einen wirklich hochwirft. Und es gibt eigentlich nur diese Maxi-Flex-Bretter, das ist das Brett, auf dem Wettkampf gesprungen wird. Und da gibt es gar nichts anderes, was in Frage kommt.
Und gibt es diese Bretter in jeder Halle? Kann ich in jeder Halle das trainieren?
Das wäre schön. Also in Hamburg haben wir wirklich nur eine Halle, die diese Bretter hat. Und das war auch ein langer Weg dahin, sag ich mal. Früher, als ich jung war, ist ja schon ein bisschen her, da gab es die noch relativ häufig. Also dann vielleicht nicht Maxiflex, sondern Duraflex. Die sind auch gut, kann man auch viel mit anfangen. Aber heutzutage sind die praktisch verschwunden.
Okay, das heißt, diese Bretter, die ich dann sehe in Schwimmbädern, im Freibad, das sind ganz andere.
Ja.
Und springt ihr von denen trotzdem in eurer Freizeit mal und macht ein paar coole Sprünge und Stunts, wenn ihr jetzt im Sommer eh im Freibad seid? Oder ist das vielleicht auch gefährlich, wenn man nicht von den richtigen Brettern springt?
Also es ist nicht gefährlich. Ich springe auch oft von den Brettern im Freizeitbad. Es macht halt einfach Spaß. Ich will halt einfach in der Luft sein und halt coole Tricks machen.
Und wie ist das, dieser klassische Bauchklatscher? Kann man den irgendwie vermeiden, wenn uns jetzt Kinder zuhören? Habt ihr da Tipps und Tricks, wie man möglichst ohne Schmerzen ins Wasser kommt? Sophia, du grübelst schon so ein bisschen. Ich sehe es dir an. Hast du einen Hinweis?
Ja, also man muss halt, wenn man Fußsprung machen will, also für so Anfänger oder so, dann muss man eher hoch abspringen und nicht so nach vorne und sich nicht so nach vorne lehnen. Und dann kommt man eigentlich auch ziemlich senkrecht rein. Halt.
Was der Fußsprung heißt, wie eine Kerze ganz gerade? Mhm. Okay. Gesa oder auch Nikolai, habt ihr noch Tipps?
Ja, also es lässt sich nicht immer ganz vermeiden, das ist klar. Je schwerer die Sprünge, die man übt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch mal einen Klatscher hinlegt, ob nur auf den Rücken oder auf den Bauch. Das gehört auch ein bisschen dazu. Wir nutzen dann auch zum Teil so ein Neoprenjäckchen oder Neoprenanzug für die schwereren Sachen, dass das dann nicht ganz so doll wehtut, weil wir keine Bubble-Anlage haben hier. Müssen wir uns irgendwie behelfen. Aber grundsätzlich ist es immer ein guter Tipp, dass man die Augen offen hat, dass man weiß, wo man ist und dass man das steigert vom Leichteren zum Schwereren, dass man die Spannung hält, egal was passiert. Selbst wenn es klatscht, ist es immer angenehmer. Man hat Körperspannung, dann tut man sich nicht so weh.
Jetzt hast du gerade die Bubble-Anlage erwähnt. Was ist denn das?
So an Stützpunkten oder in größeren Hallen, wo sie bessere Trainingsmöglichkeiten haben, gibt es das. Da wird dann durch eine bestimmte Anlage, ein bestimmtes System eine größere Menge Luft zeitgleich auf Knopfdruck nach oben gebabbelt und dann ist das Wasser sehr aufgewühlt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob der Pool kochen würde. Das macht die Oberflächenspannung weg und dadurch tut es nicht so weh, wenn man da komisch reinkommt.
Und wenn wir sowas nicht in unserem Hallenbad haben, dann geht es vor allem darum, mit den leichten Sprüngen loszulegen und die Spannung im Körper richtig zu halten. Und wenn man dann so richtig, richtig gut springen kann, dann will man sein Können ja auch zeigen, zum Beispiel bei spannenden Wettkämpfen. Und wie das abläuft, das berichten uns gleich unsere Gäste hier bei Mikado. I pitch black Chevy antique, I was 17. I ain't have nothing but some tees and a pair of jeans. Pine trees, but it smell like weed in the front seat. You was on route to being famous and everything. White kids, cause she's way too major for everything. I wanna be a part of it, what you got going on is in the sand. As you make it out to be, I wanna be mad, but you take it out of me. 1995 teens in the Florida breeze. Ice cream, she was so sweet before everything. Tight squeeze, trying to fit me in your everyday, but you never came. G's in these Prada jeans, mismatching with my Celine's, king of everything. Fifth stack coming in this week, I bought everything. Dispatching with all the G's, pull up, wreck the scene. White keys, cause she's way too major for everything. I'm just so mundane, I feel my heart inside my back. I made a point of being tagged, you don't even keep it hosting with me. You were singing those songs, the world is moving, we were never meant to stay. Beim Kunstspringen geht es nicht nur darum, irgendwie ins Wasser zu kommen, sondern möglichst elegant und natürlich kontrolliert zu springen. Und genau das wird auch im Wettkampf bewertet. Sophia und Nikolai, ihr habt ja schon Wettkämpfe gemeistert, richtig? Wie viele denn so? Pi mal Daumen, könnt ihr das ungefähr sagen? Boah, Blicke werden hin und her geworfen. Waren es so viele? Nikolai?
Ja, vielleicht mit den einfachen Wettkämpfen 15 oder so.
Wow, Sophia, wie viele bist du schon so gesprungen?
Ich 10 oder so.
Okay. Und du, Gesa, du nimmst auch an Wettkämpfen teil, oder?
Ja, ich nehme auch seit 2015 an Wettkämpfen teil, fahre zur deutschen Mastersmeisterschaft oder auch ins Ausland, niederländische Mastersmeisterschaft, nordische Mastersmeisterschaft, solche Sachen.
Also auch schon ganz schön viel gesprungen. Ganz
also Masters Wettkämpfe. Sind, das klingt so gewaltig, das sind halt die Älteren ab Altersklasse. Also 18 dürfen die anfangen jetzt neuerdings und dann ist es nach oben offen. Also da gibt es dann halt auch so Vorbilder, die springen 80 plus und springen immer noch vom Turm. Und Das ist großartig zu sehen, ja.
Und wie läuft das jetzt ab bei so einem Wettkampf? Also ihr trainiert ja wahrscheinlich erstmal eine Weile darauf hin. Wie lange ungefähr? So wie lange trainiert man für einen Wettkampf?
Also wir bringen die Sprünge, die wir dann im Wettkampf springen, schon irgendwie einen Monat im Training davor und üben die halt jedes Mal, bis wir sie dann halt richtig können.
Und wie läuft das dann ab am Wettkampftag? Ihr fahrt dann hin zu der Schwimmhalle, wo das stattfindet. Was macht ihr dann als erstes? Muss man sich irgendwie aufwärmen? Geht's direkt ins Becken?
Also meistens kriegen alle nochmal, die an Wettkämpfen teilnehmen, nochmal eine Einspringzeit. Und vor den einzelnen Wettkämpfen können nur die Leute, die am Wettkampf teilnehmen, nochmal die Sprünge üben.
Und was wird dann genau bewertet? Gibt es da so verschiedene Kategorien, wenn ich springe? Und vor allem, wer bewertet mich da eigentlich? Gibt es da eine Jury? Oder bewerten euch vielleicht eure Trainer? Wie ist denn das?
Also bei kleineren Wettkämpfen bewerten halt die Trainer, die freiwillig halt in die Jury gehen. Sind auch meistens 5 Leute, die das machen. Und Ja, die achten auf Körperspannung und wie man eingetaucht ist.
Und kriege ich dann Schulnoten? Oder wie wird das bewertet?
Also es wird von 1 bis 10 bewertet. 1 ist halt nicht gut und 10 ist super.
Und werden die Sprünge eigentlich vorgegeben oder könnt ihr auch selbst entscheiden, welche Sprünge ihr zeigen wollt?
Die dürfen wir selbst entscheiden.
Und welche Sprünge habt ihr da schon so gezeigt?
Zum Beispiel halt 1,5 vorwärts, dann noch Auerbach-Kopfsprung, Rückwärtskopfsprung, Rückwärtskopfsprung mit 1/2 Schraube und 1,5 vorwärts mit 1 Schraube.
Wow. Gesa, wie ist denn das, wenn jetzt alle unterschiedliche Sprünge springen? Wie bewertet man denn das dann überhaupt? Also wie vergleicht man das dann untereinander?
Die Sprünge haben alle einen Schwierigkeitsgrad. Da gibt es Tabellen. Da steht der Schwierigkeitsgrad drin. Und dann hat Nikolai ja gerade schon gesagt, man hat die Jury. Das sind dann in der Regel bei uns 5 Kampfrichter, die bewerten den Sprung. Die oberste und niedrigste Wertung werden gestrichen, damit das objektiver ist und Fehler ausgeglichen werden. Und die anderen 3 Wertungen werden addiert und mit dem Schwierigkeitsfaktor des Sprungs multipliziert. Und dann ist es ja auch noch so, man ist also nicht ganz frei in der Wahl der Sprünge. Das bezog sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr darauf, dass die Kids hier Mitspracherecht haben, wie wir das Programm gestalten. Aber es gibt Vorgaben, je nach Altersklasse, was gesprungen werden muss, wie viele Sprunggruppen. Also es gibt 5 unterschiedliche Sprunggruppen, vorwärts, rückwärts, Delfin, Auerbach und die Schrauben. Und je älter sie werden, desto mehr müssen sie abdecken und desto mehr Vorgaben gibt es. Und die müssen natürlich erfüllt werden. Und welche Sprünge aus welcher Gruppe man dann auswählt, da ist man frei. Das ist immer so ein bisschen taktisch. Mache ich einen leichteren Sprung, den ich ganz sauber ins Wasser kriege, dann kriege ich höhere Wertungen. Aber der Schwierigkeitsfaktor, mit dem multipliziert wird, ist natürlich niedriger. Oder mache ich einen ganz schweren Sprung, den ich vielleicht noch nicht so sauber reinkriege, kriege nicht so viele Punkte, aber habe halt den hohen Multiplikator.
Und wie ist das dann am Ende? Also wenn ich jetzt richtig, richtig gut springe, gibt es dann einen Pokal oder eine Medaille, vielleicht eine Urkunde?
Also es gibt meistens, also fast immer eine Urkunde und eine Medaille. Aber für den 1., 2. und 3. Platz wie normal. Ja.
Und wie wichtig ist das für euch, bei Wettkämpfen mitzumachen?
Ich finde es schon wichtig. Also es ist einfach cool, so mitzumachen, auch wenn man verliert oder so. Dann weiß man trotzdem, vielleicht hat man dann eine gute Leistung trotzdem gebracht. Und
also ja. Man kann auch so von anderen Springern abgucken, wie die das irgendwie besser machen. Und dann sind da vielleicht auch bessere Trainingsbedingungen.
Okay. Wenn man jetzt nicht so der Wettkampftyp ist, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist und erstmal so Lust hat, überhaupt anzufangen mit einem Kunstspringen, kann man da ganz einfach lostrainieren und nur mitmachen oder muss ich irgendwann zu einem Wettkampf? Gesa, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Ist das Pflicht, einen Wettkampf mitzuspringen?
Bei uns leider ja. Also wir haben ganz, ganz viele Anfragen und sehr begrenzte Trainingsmöglichkeiten und Wasser gibt es im Prinzip auch nur für Leistung, sag ich mal. Also da wird schon drauf geguckt, dass wir abliefern und deswegen können wir leider keine Freizeitgruppe aufmachen.
Und wenn ihr jetzt denkt, also Wettkampf klingt spannend, aber so weit bin ich noch nicht, gar kein Problem. Vielleicht habt ihr ja grundlegend jetzt erstmal Lust bekommen, das Kunstspringen auszuprobieren. Und wie das geht, also die ersten Schritte aufs Sprungbrett, darüber sprechen wir gleich.
Don't
Hier hört Mikado euren Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Wir haben diesmal den Sport Kunstspringen unter die Lupe genommen. Sophia, Nikolai und Gesa haben uns heute erzählt, wie ihr Training so aussieht und was man bei Wettkämpfen alles beachten muss und wie das so abläuft. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, habe ich noch ein paar letzte Fragen an euch. Wer sollte Kunstspringen denn unbedingt mal ausprobieren? Sollte man da bestimmte Eigenschaften mitbringen, Nikolai?
Also man sollte Mut mitbringen und halt auch bisschen, also dass man ein bisschen Kraft hat, um halt die Körperspannung und so zu halten.
Und wie und wo lege ich dann am besten los? Gesa, vielleicht hast du eine Idee.
Ja, also für ganz kleine Kinder können wir das tatsächlich bei uns noch nicht leisten. Die würde ich immer erst mal zum Kinderturnen schicken, wenn die wirklich talentiert sind und schon relativ weit, sage ich mal, auch selbstständig. Wenn die schwimmen können natürlich, dann kann man schon bei uns anfangen. Und man muss auch wollen. Also die, die bleiben, sind alle irgendwie so ein bisschen verrückt. Also die wollen das wirklich, wirklich, wirklich. Und weil man kommt früher oder später eben an den Punkt, wo man sich wirklich überwinden muss und wo dann auch schwere Sprünge anstehen, wo man sagt so, oh, ne, traue ich mir nicht zu eigentlich. Und dann wird das aber so lange aufgebaut, bis man es sich vorstellen kann. Und dann muss man es aber auch machen.
Und die große letzte Frage, was ist denn für euch das Allerallerschönste am Kunstspringen?
Es finde ich super schön, wenn man zum Beispiel einen neuen Trick versucht und dann eintaucht und man hat es dann halt geschafft und wenn er halt nicht auf dem Bauch oder so ist, dann ist es schön, finde ich.
Was ist für dich das Schönste, Nikolai?
Also ich finde das Schönste, wenn man so in der Luft ist und seine Schrauben und Saitos macht. Ja, und bei neuen Tricks finde ich es auch so, wenn man halt dann richtig einkommt, dann freut man sich so unter Wasser oder halt auch über Wasser dann, dass man den geschafft hat und halt auch halbwegs gut geschafft hat.
Und Gesa, das Allerschönste am Kunstspringen für dich?
Schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich ist das mein Trainerdasein und wenn ich sehe, wie die Kinder wachsen und sich entwickeln und was die beiden eben auch beschrieben haben, das ist großartig, dazu zu schauen und sie zu begleiten und ihnen für das weitere Leben so viel mitzugeben, das ist großartig.
Da müssen wir jetzt alle unbedingt mal Springen ausprobieren, einfach jetzt mal losgehen im Sommer, vielleicht erstmal auf dem Brett im Freibad anfangen und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Ich sage vielen Dank, ihr drei, Sophia, Nikolai und Gesa. Toll, dass ihr da wart und kommt gut wieder nach Hause. Tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Das Mikado-Hallenbad schließt für heute, aber keine Bange, wenn ihr Lust habt, gleich weiterzuhören, dann findet ihr bei ARD Sounds und auf ndr.de/mikado viele weitere Podcast-Folgen, zum Beispiel über die Arbeit bei der Wasserrettung. Hört da unbedingt mal rein. Diese Sendung zum Schwimmen gebracht haben heute für euch Christine Dreier und Christian Beseke in der Regie. Vorbereitet haben die Sendung Fatma Shahin und Janine Albrecht. Und am Mikrofon habt ihr mich gehört, Anniko Schusterius. Und wenn ihr auch einen tollen Sport in eurer Freizeit macht, dann erzählt mir doch mal davon. Am besten hier direkt im Mikado-Studio. Dafür meldet ihr euch am besten bei uns über unsere Webseite. Ich sag nochmal ndr.de/mikado über das Mitmachen-Formular oder ihr schreibt uns eine E-Mail an mikado@ndr.de und dann sitzt ihr vielleicht ganz bald hier bei uns im Studio. Ich würde mich ja freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.